Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, in der sich alles darum dreht, wie du innere Stärke entwickeln kannst, um den Veränderungen und auch Herausforderungen der aktuellen Zeit neu zu begegnen. Wir alle spüren, dass Veränderung nötig ist, um aus dieser Matrix von Manipulation, Konditionierung und Angst auszubrechen. Ich wurde kürzlich vom lieben Uli Heist im Rahmen seines Kongresses genau dazu interviewt und du erfährst unter anderem, wie du ins Handeln, also sprich in die Umsetzung kommst. Ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich für viele, die sich so wie im Hamsterrad fühlen oder einfach auch festgefahren. Und ich würde sagen, du darfst ziemlich gespannt sein und lass uns direkt reinspringen in dieses Interview.
Also, liebe Lilian, ich freue mich ganz besonders, dass ich dich heute hier zu Gast habe, dass du dabei bist. Du bist tatsächlich, das haben wir gerade schon im Vorgespräch besprochen, jemand, der mich so auf meinem Weg beeinflusst hat. Und deshalb wollte ich dich eben auch super gerne dabei haben, weil ich auch glaube, dass du jemand bist, der Menschen dabei tatsächlich helfen kann, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen und dann auch sich zurechtzufinden in jeder Art von Situation, die vielleicht so nicht vorgesehen war. Deshalb, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich dachte mir, dass wir zum Anfang einfach mal so ein bisschen auf deinen Weg eingehen, so die letzten paar Jahre, wo wir mal gucken, wie hat sich das denn für dich entwickelt? Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch, wenn du uns ein bisschen mitnehmen kannst auf deinen Entwicklungsweg, wie du dazu gekommen bist zu dem, was du heute machst, fände ich super schön zum Anfang.
Ja, mache ich gerne. Danke dir, Uli. Und danke für die Einladung und vor allen Dingen das tolle Thema. Ich glaube, unsere Zeit braucht das Thema deines Kongresses sehr. Ja. Wie ich dazu gekommen bin, was ich heute mache, ist natürlich insgesamt eine lange Geschichte. Ich versuche es so ein bisschen zu umreißen. Mein Wunsch ist schon sehr früh gewesen, wirklich mit Menschen zu arbeiten. Und ich sage das immer gerne, für mich war es damals als, wie alt war ich, irgendwo so Teenager oder 17, 18, 19, wo man dann so diese Entscheidung trifft, was man machen möchte. Und für mich war es ein bisschen spooky, die Vorstellung, mit Menschen zu arbeiten, weil ich auf der einen Seite halt wahnsinnig Angst hatte vor Menschen. Ich hatte Angst, gesehen zu werden. Und gleichzeitig war aber dieser Wunsch ganz klar in diese, ich sag mal, Standardberufsgeschichte, da habe ich irgendwie keinen Weg für mich gefunden. Und das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich dann herausgefunden habe, wie ich denn, ich sag mal, mein Paket von Unsicherheit so weit in Zaum halten konnte und trotzdem meinem Berufswunsch, mein erster Beruf ist Heilpraktikerin gewesen nach meinem Abitur, wie ich dem trotzdem gefolgt bin, obwohl meine Angst so riesig groß war, also sichtbar zu werden, nach draußen zu treten, gesehen zu werden und so. Und das ist für mich schon wirklich eine sehr große Challenge gewesen, weil wenn man weiß, dass es sich um das Thema Angst handelt, Angst davor gesehen zu werden, und Angst kann ja doch auch ziemlich krass sein, ja, kann Körpersymptome wie bei mir hervorrufen, kann den Körper einfrieren lassen, also erstarren lassen und so weiter. Und sich ja mit all den Sachen auseinanderzusetzen, um seinen Weg dann trotzdem zu gehen, das ist so das, was wirklich so maßgeblich meinen Weg auch geprägt hat. Und von der ersten, ich sag mal, Berufung, mal Heilpraktiker zu sein, dann immer weiterzugehen, wirklich mit Menschen zu arbeiten, da auch die ersten Erfahrungen zu machen, zu merken, dass mir da das Herz wirklich aufgeht und selber an mir und an dem, was ich erlebt habe, immer weiter zu wachsen, bis ich dann irgendwann auch in den Bereich Seminarleitung, Thema Coaching, Mentoring und so weiter gegangen bin, da wo ich heute bin. Das ist ein, ich sag mal, ein intensiver Weg gewesen, aber mit großer Leidenschaft. Und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren tatsächlich.
Ja, und du machst es super gut, kann ich nur sagen, weil ich habe das ja auch schon live erlebt, wirklich am eigenen Leib damals. Und es war eine besondere Erfahrung, weil ich so das Gefühl hatte, du bist auch jemand, der, wie soll ich sagen, sehr feinfühlig wahrnimmt und dann auch in der Lage ist, da die richtigen Worte drauf zu packen, was da gerade passiert. Also so diese Fähigkeit wahrzunehmen, was in einem Menschen vorgeht und das dann wieder auszudrücken, habe ich eben so wie bei dir ganz selten erlebt. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen und zeigen, hey, wie gehst du da vor? Also wie spürst du dich ein, wenn jetzt jemand zu dir kommt mit einem Anliegen und also wie nimmst du das auf?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich habe gerade insbesondere, wenn es darum ging, vor mehreren Menschen zu sprechen, habe ich am Anfang der Zeit sehr stark gemerkt, wenn man mit sich selber sehr beschäftigt ist und mit seinen eigenen Unsicherheiten, dann ist es eher schwierig. Das ist eher wie eine Blockade dazwischen, den anderen wirklich gut wahrnehmen zu können. Und je mehr meine Angst sich letztlich transformiert hat und ich das Gefühl immer mehr bekommen habe, was es heißt, mit sich selbst verbunden zu sein und gleichzeitig in der Anbindung an sich selber auch Raum schaffen zu können für das Gegenüber beziehungsweise das, was in dem anderen gerade vor sich geht. Das ist wie, wenn man dann auch Raum miteinander teilt. Also, dass dann so ein bisschen auch wie die Grenzen aufgehoben sind. Das hat ja was mit Einspüren zu tun, aber nicht um zu manipulieren oder so, sondern um über die Wahrnehmung dessen, was einem da begegnet im anderen, sowas wie auch eine Form von Mitgefühl zu entwickeln, aber nicht Mitgefühl als Mitleid, sondern eher als mitspürend, um das wirklich auffassen zu können, was in dem anderen gerade vor sich geht. Und dann letztlich ein Stück weit auch wie als Spiegel oder auch Begleitung, einfach da zu sein. Und mit diesem Dasein meine ich, dass es extrem heilsam und hilfreich ist für uns Menschen untereinander, wenn wir wieder mehr Räume erschaffen können, wo wir so auftauchen dürfen, wie wir sind, wo wir nicht das Gefühl haben, wir müssen performen, wir müssen abliefern, wir müssen irgendjemand Bestimmtes sein, sondern das Heilsamste unter uns Menschen ist, und ich sag mal, unsere aktuelle Zeit, gerade die letzten 3-4 Jahre, hat sehr stark gezeigt, wie wenig das in unserer Gesellschaft überhaupt noch vorhanden ist, Räume zu schaffen, wo wir mit unterschiedlichen Meinungen, mit Empfindungen, mit Ansichten, mit religiösen Haltungen, mit was auch immer, trotzdem Räume teilen können. Also ich meine jetzt nicht einen Raum als Zimmer, sondern ich meine einfach Begegnung als Raum. So. Und das ist für mich, das hat für mich tatsächlich auch was, es klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber für mich hat das was wie Heiliges, wenn wir uns wieder mehr in solchen Räumen begegnen können, etwas Heiliges und vor allen Dingen zutiefst Heilsames. Und ich sag mal, das ganz banale Wort dafür ist so dieses Lassen, ja. Aber Lassen hat, da verstehen viele Menschen oft so drunter, ich akzeptiere das halt oder ich halte das halt aus, dass der andere da anders ist. Aber das ist nicht, also das meine ich damit nicht, sondern wenn ich gut mit mir verbunden sein kann und mich mit meinen ganzen unterschiedlichen Facetten von hell und dunkel, von Licht und Schatten und so weiter immer mehr verstehen kann und da immer mehr auch trotz Schattenanteilen und allen möglichen Dingen mit mir im Kontakt sein kann, desto mehr kann ich das auch für andere. Und dann ist Unterschiedlichkeit nicht mehr gefährlich, sondern interessant. Und da wird es spannend und da wird es heilsam.
Also du machst sozusagen diese Räume auch ganz, ganz bewusst auf. Und ich frage das, weil ich eben auch wahrnehme in der Gesellschaft, und das ist auch ein Grund für diesen Kongress, dass es irgendwie alles immer schneller wird, immer unpersönlicher, immer, weiß nicht, vorgedachter für uns. Ne? Irgendjemand hat festgelegt, wie das jetzt zu sein hat. Aber vielleicht entspricht mir das ja gar nicht, wie es eben vorgedacht ist. Und ich spüre in mir so einen ganz anderen Weg. Kann man das so beschreiben, dass du einfach ganz bewusst auch diese Räume öffnest?
Ja, und ich sag mal, es ist letztlich, also ich verstehe es so oder ich erlebe es so, dass es sehr viel mit der Vorarbeit, nämlich die Verbindung zu mir selber wieder und zu meinem Empfinden, zu meinem Körper, zu all dem, was in mir vorgeht und so weiter, wieder mehr herzustellen, weil ich eben erlebe, dass wir uns in dieser schnellen Welt, die du auch gerade angesprochen hast, wo so viel auch vorgegeben ist, weil wir uns darin so sehr verlieren und gar keinen guten Kontakt mehr zu uns haben. Ja, und ich meine jetzt nicht so diesen gedachten Kontakt, wieso, ich bin halt Lilian, ich heiße halt Lilian, ich weiß, wer ich bin oder so, das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich sich auch die Auszeiten, die Ruhezeiten von äußeren Eindrücken, von der äußeren Welt zu nehmen, um mit meiner inneren Welt mit meiner inneren Wahrheit, mit dem, was ich in mir trage, im Kontakt zu sein und zu gucken, wie ich das hier auf der Welt auch platzieren kann, wie ich das nach außen tragen kann, wie ich das, was speziell mich ausmacht. Also ich habe den tiefen Glauben, dass jeder Mensch irgendwie was ganz Besonderes auch mitbringt hier auf diese Welt, was seinen Platz auch sucht und was gerne Ausdruck finden möchte. Und das passiert eben darüber, wenn ich wenn ich diese Anbindung an mich selber schaffe, indem ich als allererstes Räume der vielleicht der Stille, der Natur oder was auch immer irgendwo schaffe, wo ich mehr wieder diese Anbindung an mich selber finde. Und das allein ist ja schon auch ein Prozess. Und darüber eben in einen ganz anderen Kontakt, in einen lassenderen Kontakt, in einen sehenden, spürenderen Kontakt auch mit anderen Menschen gehen kann.
Und wir wollen ja heute auch so ein bisschen über das Thema Umsetzung sprechen. Und genau dafür ist es ja so wertvoll, auch wenn man wieder mit sich selber in Kontakt kommen kann und eben wieder wahrnehmen kann, was denn da gerade ansteht oder was vielleicht auch nicht mehr passt, wie man vielleicht etwas verändern möchte. Und ich weiß ja auch noch damals aus unserer Zusammenarbeit, dass du auch sehr viel über den Körper arbeitest, über die Embodiment-Methode. Und das fand ich damals schon ein super spannendes Konzept. Das hast du ja wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch nochmal wesentlich weiterentwickelt. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, wie man denn so den Körper nutzt, um wieder wahrzunehmen und um vielleicht auch wieder Energie freizusetzen. Ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, für die Aufgaben, die anstehen.
Ja, vielleicht erstmal einfach zur Erklärung, was Embodiment ist. Also letztendlich heißt das Wort Embodiment hier übersetzt Verkörperung. Ja, das spricht schon dieses an, verkörpert, wieder mehr verkörpert zu sein. Also nicht verkopft, sondern verkörpert. Das heißt, in den Händen, in den Füßen, im Bauch, im Popo, in wo auch immer. Also in sich einfach wieder mehr zu Hause sein. Und ich sag mal, eine Anleitung finden wir da durch ganz einfache Körperübungen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen nach Sport oder so, ist es aber nicht, wo wir den Körper durch diese Körperübungen, die wirklich relativ einfach sind, einladen, durch die Bewusstheit, die wir da reinlegen, dass wir also auch mit einem, zum Beispiel eine Übung zu machen, wo man ein bisschen die Arme schlenkert, ja, oder wo man mal den Körper ein bisschen schüttelt oder ein bisschen mit den Füßen stampft, so als wäre man ein kleines, trotziges Kind. Und danach in so ein Nachspüren geht und um zu gucken, was diese kleinen, feinen Bewegungen oder Ausdrücke, die man macht durch Atem, Bewegung und Stimme, was das letztlich in einem sowohl von dem Empfinden als auch gedanklich, also von der ganzen Stimmung, von der Atmosphäre und so weiter, was das in einem anregt oder verändert oder mit sich bringt. Und da haben wir gleich zwei Aspekte. Wir haben einmal dieses wirklich, ich achte wieder mehr darauf, was in mir passiert. Und wir haben diesen Aspekt von Achtsamkeit, weil das ist ja so ein bisschen, wenn wir so mit uns umgehen, ist es ja, ich ziehe den Fokus von der Außenwelt ab, weil ich gerade mit dem beschäftigt bin, den Fokus auf das richte, was in mir gerade an Empfindungen durch eine bestimmte Übung zum Beispiel initiiert wird. Und das ist, finde ich, ganz wesentlich auch, dass wir eben Räume finden, ich habe das ja eben schon mal gesagt, wo wir den Fokus wieder wegnehmen von der Vielfältigkeit der Außenwelt, wieder mehr bei uns landen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern wirklich eher auf dieser energetisch-körperlichen Ebene. Und wenn man jetzt so fragt, ja, was sind denn das für Übungen, weil ich jetzt gerade so von Stampfen oder Körperschütteln oder so gesprochen habe, es sind also viele Übungen, wo man sagen könnte, jetzt auch kleine Kinder machen ganz viel impulsartig aus sich heraus. Wenn die irgendwas so richtig zum Kotzen finden, einen Brei nicht essen wollen oder so, dann machen die einfach bläh, ja, oder die stampfen einfach mal wütend auf, die gucken grimmig. Die strecken die Zunge weit raus, die gähnen mit weit aufgerissenem Mund, also alles so Sachen, wo wir sagen als Erwachsene irgendwie so, das ist unerzogen, das macht man nicht oder so. Aber alles das, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass dass diese Form von Ausdruck ganz viel auch unsere Stimmung mit, unsere Schwingung und so weiter mit beeinflusst. Weil wenn man jetzt mal im Gegensatz dazu sagen würde, geh mal 10 Minuten wirklich mit hängendem Kopf, mit runtergezogenen Mundwinkeln, hängenden Schultern, schlurfend durch dein Zimmer, also was wir zum Beispiel tun, wenn es uns gerade richtig schlecht geht, und das nur mal auszuprobieren, 5 oder 10 Minuten, das ist echt anstrengend, das zu machen, wenn einem da gar nicht nach zumute ist. Aber du wirst nach 10 Minuten merken, dass du eine ganz komische Stimmung angenommen, dass es dir echt anfängt, schlecht zu gehen. So, das heißt, das, was wir mit dem Körper tun, hat ganz viel, maßgeblich ganz viel Einfluss auf das, wie wir die Welt sehen, wie neugierig wir auf die Welt sein können, wie offen wir sein können oder wie verschlossen. Wie unsere Stimmung ist, ob das, was gerade von außen auf uns einprasselt, ob uns das einfach den Boden unter den Füßen wegzieht oder ob wir trotzdem stabil bleiben können, so eine innere Aufrichtung behalten können. Das ist das Thema Embodiment, was letztlich für mich nicht nur eine rein körperliche Ebene hat, sondern eben auch die energetische Ebene, weil ich irgendwas hat uns ja lebendig gemacht. Ja, wir können jetzt sagen, das ist unser Herz oder der Atem oder was auch immer. Und letztlich ist es ja schon auch ein bisschen spannend, wenn wir alle Organe angucken, wie alles irgendwie immer funktioniert, ohne dass wir drauf aufpassen, dass es ja doch irgendwie was geben muss in uns. Ich nenne es einfach Lebensenergie. Und wir haben im Embodiment eben einmal diesen körperlichen Aspekt. Wir haben aber auch einfach einen starken Zugang dann wieder nach und nach zu unserer eigenen Lebensenergie.
Und ich kann mich noch an so einen Satz erinnern von damals, als ich bei dir im Seminar war, dass es darum ging, wenn ich im Außen die Dinge in den Fluss bringen will, muss ich erstmal die Energie in mir in den Fluss bringen. Also das ist was mir immer wieder so in Erinnerung kommt und was ich dann ab und zu auch mal versuche. Also ich weiß diese alten Übungen noch und ich kann nur bestätigen, es funktioniert. Also das ist so tatsächlich immer wieder begeisternd. Und ich habe dir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass ich mich auch viel mit so indigenen Methoden der Heilung beschäftige. Und dort ist es ja auch so, dass eben diese Urvölker eben auch sehr stark mit Bewegung arbeiten, also mit Tanzritualen, mit eben so Einstampfen von Energien und so weiter. Also das ist ja ein ganz altes Wissen. Überschneidet sich das?
Absolut, total, ja. Also Embodiment, wie ich es gelernt habe, hat letztlich ja auch einen ganz tiefen Ursprung. Das ist jetzt keine Neuzeiterfindung oder so. Also letztlich kann man Nachforschung machen, dass es zum Beispiel aus der tibetischen Ebene ganz viele Dinge gibt. Also dass die Mönche damals, die Lamas damals schon alle auch ganz viel von diesen Sachen gewusst haben. Und das ist auch immer weiter vermittelt worden. Und für mich ist es nichts, was irgendwo so oberflächlich gerade irgendwo so ein Trend ist, sondern es hat diesen Ursprung, den du da ansprichst, definitiv. Ja.
Ja, und mir hilft es dann auch immer wieder so in mir wahrzunehmen, wie ist eigentlich gerade mein Energielevel? Also habe ich gerade die Power, um eine Idee umzusetzen oder habe ich die gerade nicht? Und wenn ich sie gerade nicht habe, dass ich dann eben erstmal nochmal aktiv werde, um ja das Energieniveau anzuheben. Und ich wenn ich mich richtig entsinne, ist auf deiner Webseite gibt es da eben auch Gratiszugänge, wie man sich diese Grundlagen vielleicht zumindest mal so aneignen kann, richtig?
Ja, ganz kostenfrei gibt es einen Kurs in dir selbst zu Hause sein auf meiner Webseite, wo man wirklich mal ein Gespür dafür kriegen kann. Das ist ein wunderbarer Kurs, der besteht aus 11 Videos, wo ich die Übungen auch anleite. Und da kann man einfach mal einen Einblick finden, wie Embodiment wirklich aussehen kann, wie sich es vor allen Dingen anfühlen kann für einen.
Ja. Ich habe noch eine zweite Frage zu dem ganzen Embodiment-Komplex und zwar stelle ich mir die Frage, ob es eben auch wieder was zu tun hat mit der intuitiven Wahrnehmung. Also wenn ich ja besser in meinem Körper irgendwie wahrnehme, habe ich dann auch bessere Intuition nach außen. Also pass auf, ich sagte, wo die Frage herkommt. Und zwar, ich hab oft so Situationen, da kriege ich irgendeinen Impuls und der macht zunächst mal rational gar keinen Sinn. Also null. Ja. Und die Erfahrung zeigt mir aber immer, wenn ich diesen Impulsen nachgehe, entwickeln sich ganz spannende und sehr fördernde Themen für mich.
Ja.
Aber wenn ich dann nur rational dran gehe, dann drücke ich diesen Impuls weg. Und zwar egal, ob das jetzt auf der Arbeit ist, wo ich, was weiß ich, Zahlen, Daten, Fakten, Analyse und dann eine Entscheidung, wo dann manchmal trotz der Zahlen sich Dinge komisch anfühlen. Und immer wenn ich dann nochmal sage, hey, aber irgendwas fühlt sich nicht komisch an, lass nochmal gucken, dann ergeben sich bessere Lösungen. Aber auch im Privatleben, wo irgendwelche Dinge passieren, wo ich immer so, hä, wieso, warum sollte ich jetzt in diese Richtung gehen? Ich hatte doch vor, in die andere Richtung zu gehen. Aber wenn ich den Impulsen folge, immer dann ergeben sich für mich Lösungen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, die aber viel besser sind als das, was ich mir ursprünglich mal vorgenommen hatte. Vielleicht hast du da noch irgendwie einen Zusammenhang, den du erkennen kannst, oder vielleicht begegnet dir das ja auch in deiner Arbeit.
Ich finde das gerade ganz wertvoll, was du ansprichst, weil gerade hier bei uns in der westlichen Welt ist es ja so, dass wir leben eigentlich nur noch nach Konzepten. Also wir leben ganz stark richtig und falsch, diese ganze Geschichte hell und dunkel, also alles irgendwo so in entweder oder. Wir leben überhaupt nicht mehr kreativ. Also die wenigsten von uns leben wirklich kreativ und intuitiv. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass sowohl die Intuition als auch die Kreativität eigentlich die Bereiche sind, wo wir unsere, wenn ich jetzt sage Macht, dann klingt das in vielen Ohren so negativ. Aber ich glaube, dass wir Menschen im Positiven sehr machtvolle Wesen sind, die so hohe Fähigkeiten besitzen und die wir aber leider durch unser Konzept leben, also denken, dieses Ganze so oder so muss es sein oder so und so ist es und so gucken wir dann auch die Welt an, dass wir uns selber unsere positive Macht oder unsere eigentlich wahre Größe oder unsere innere Kompetenz total wegnehmen, also dass wir uns da selbst beschneiden. Ich glaube, wenn wir Zugang zu unserer Intuition bekommen, was ja ganz stark geknüpft ist an das Thema auch Kreativität, weil da sind die Dinge bei echter Kreativität, wo wir einfach im Flow sind, da ist ja Intuition anwesend. Ohne das geht's gar nicht so. Und das heißt auch wirklich eben, dass wenn du diesen Impuls hast oder ich oder wer auch immer, dem zu folgen, das ist erstmal wie super komisch für den Verstand. Und das ist wie so dagegen ankämpfen müssen, wie so, ja, sich selber erklären zu müssen, warum man das jetzt tut. Das ist ja irrational. Ich glaube, dass das etwas ist, was unserer Welt, unserer Menschheit ganz, ganz stark fehlt. Ich glaube, dass wenn wir da wieder mehr einen Zugang bekommen, wo zum Beispiel Embodiment eine gute Möglichkeit ist, wo zum Beispiel die Natur, Meditation, Achtsamkeit, all diese Dinge, das sind die Bereiche, die Räume, die da wieder uns quasi einen Zugang zu geben können, dass wir ganz andere Fähigkeiten als Mensch noch hätten. Wir reden ja oft davon, so das eigene Potenzial zu leben. Ja, aber solange wir verkopft sind, tun wir das nicht. Wir schneiden uns da total. Und wir haben gar keine Ahnung, zu welchen Dimensionen, zu welchen Größen wir eigentlich fähig wären als Mensch. Weil es wird ja so gerne so gesprochen von, keine Ahnung, No Limit oder irgendwie sowas. Also grenzenlos, riesig, machtvoll, nicht mal, also machtvoll im Positiven, aber einfach so diese Superpower zu haben. Ich glaube, die Superpower liegt im Bereich der Intuition und dem Vertrauen an das, was eben nicht rational ist, sondern was vielleicht sogar noch eine viel größere Wahrheit hat. Nur wie gesagt, wir beschneiden uns dessen sehr stark und glauben dann auf der Ebene von gut und oder falsch und richtig oder ganz viel machen, ganz viel leisten, das ist ja bei uns auch so ein Thema, dann bist du irgendwie was oder so. Und warum haben so viele Menschen Burnout? Warum geht es so vielen Menschen schlecht? Warum haben so viele Menschen so große Ängste? Die letzten Jahre noch viel mehr, weil wir gar keine Anbindung mehr an diese Fähigkeiten haben, die dort schlummern, die eigentlich unsere Superpower sind. Und ich glaube, auf der Ebene ist viel mehr möglich, was dann aber nicht mehr mit Gier und mit negativer Macht und so zu tun hat, sondern einfach was wirklich eher unter den Begriff Potenzial passt. Ja.
Ja,
Also von
das
dem
ist
her, ganz,
das.
ganz super spannendes Thema, was du da
Ja.
anschneidest. Ja.
Ist auch für mich super spannend, weil ich natürlich so von meinem Background her eher von dieser anderen Seite komme. Also ich wurde drauf trainiert und konditioniert über Schule, Studium und dann eben auch 25 Jahre in der Wirtschaft auf dieses sehr, sehr rationale und sehr, sehr konzeptgesteuerte und konnte das irgendwie eben dann mit der Zeit irgendwann entdecken, dass ich noch ganz andere Zugänge habe. Und wenn ich die nutze, wird mein Leben A bunter, wird es reicher, wird es irgendwie spannender. Ja, und fühlt sich auch lebendiger an. Also das ist so auch für mich selber wirklich einer der größten Zugänge der letzten Jahre. Und ich hatte dieses Potenzial ja irgendwie schon immer in mir, hatte aber null Zugang und habe dann über so Methoden, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, wie Meditation oder auch Körperübungen oder Zeit in der Natur, diese Zugänge wieder so nach und nach angefangen freizulegen. Ich würde mal noch sagen, die sind noch gar nicht alle frei, aber ich bin auch bei dir, dass das unser eigentliches Potenzial ist. Und wenn wir da wieder hinkommen, sind wir auch viel weniger manipulierbar von außen. Dann greifen die Marketingkonzepte gar nicht mehr so, weil wir dann wie hinter die Fassade blicken können. Und ich glaube, dass ja auch da irgendwie so ein Schwerpunkt deiner Arbeit liegt, dass du den Menschen hilfst, so hinter die Fassade zu blicken.
Ja, oh, da schneidest du ein Thema an, Uli. Das ist so wichtig und so wertvoll. Ja, solange wir so abgeschnitten von uns selber und auch von der Natur und sind durch eben dieses viele Konzeptdenken und wir sind dann einfach sehr beeinflussbar und uns werden so viele Sachen suggeriert und vorgegaukelt und wir lassen uns auch die ganze Zeit von allen möglichen Sachen beschallen, weil wir gar nicht mehr irgendwie entscheiden, auch gewisse Dinge abzuschalten, ja, zu sagen einfach, die Nachrichten oder diese Sachen gucke ich mir jetzt nicht an, es tut mir einfach nicht gut, weil es mein System überschwemmt und so weiter. Wir kriegen das oft einfach auch in so einer lauten, vollen Welt gar nicht mehr richtig mit, was uns da eigentlich noch wirklich gut tut oder nicht. Und ich erlebe das oft, dass am Beginn dieses wieder mehr zu sich selber kommen, Menschen dann auch sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich werde immer empfindlicher, das will ich ja gar nicht. Und dann sage ich, ja, am Anfang gehört das ein bisschen wieder zu. Wir haben das Gefühl, empfindlicher zu werden, wenn wir wieder mehr von uns mitbekommen. Aber letztlich ist das ein Teil des Weges auf dem Weg zu dir. Und wenn du lernst, da wirklich besser gut für dich zu sorgen, was dir eigentlich wirklich gut tut, und du bemerkst zum ersten Mal vielleicht, dass es ganz viele Dinge gibt, mit denen du dich immer beschäftigt hast und immer beschallen hast lassen und so, dass die dir eigentlich gar nicht gut tun und du den Weg weitergehst, also mit der Empfindsamkeit, die eigentlich sehr natürlich ist, weil alles andere ist nicht natürlich. Dann kommt irgendwann der Punkt, dass man innerlich so ein inneres Standing bekommt, so eine innere Kraft bekommt, für sich mehr einzustehen und wirklich auch auszusortieren, was möchte ich, welche Menschen möchte ich noch in meinem Leben, welche Nachrichten möchte ich noch wirklich angucken, welche, keine Ahnung, Action- und Ballerfilme möchte ich mir wirklich, möchte ich meinem System noch antun, welche Nahrung tut mir eigentlich wirklich noch gut. Also, dass man da einfach wählerischer wird, auf einer sehr fürsorglichen Art und Weise, und dass man dann aber eine innere Kraft auch entwickelt, dafür einzustehen, das, was einem wirklich gut tut, zu wählen und diesen Weg dann auch zu gehen. Und dann ist auch dieser Moment von, ah, jetzt werde ich aber viel zu empfindlich für diese Welt, weil die Welt ist ja laut und viel. Ja, die ist laut und viel. Aber wir dürfen das auch als Herausforderung nehmen, uns unserer Empfindsamkeit zuzuwenden, um darin auch eine Stärke wiederzufinden. Und das funktioniert tatsächlich. Und das ist dann ein Weg, der nachhaltig ist, wo ich dann wirklich auch sagen kann, hey, das ist ein bisschen, wo du auch sagtest, ich habe mal irgendwann, habe ich mitbekommen, dass es da was anderes gibt, ja. Und dann konnte ich irgendwann auch von diesem Weg gar nicht mehr weg. Und das finde ich auch, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wenn man einmal so einen Geschmack davon bekommen hat, was man alles für sich da rausziehen kann und wie einem das selber und vielleicht auch dem eigenen Umfeld, vielleicht sogar der ganzen Welt gut tut, wer man dann ist, da möchte man diesen Weg auch gar nicht mehr verlassen. Und dann ist man auch bereit, sich gewissen Themen in seinem Leben irgendwo zu stellen und da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auszusortieren oder einfach auch ein bisschen anders zu werden als andere, weil ich glaube, dass es sehr heilsam ist für uns alle, dass wir wieder anders sein dürfen.
Ja, ich würde ich voll zu 100% unterschreiben. Und wenn du erstmal einmal gespürt hast, also ging es mir, was da alles noch an Potenzial in uns schlummert und auch Fähigkeiten, von denen wir gar nichts wussten oder die wir vergessen hatten, dann will man auch nicht mehr umkehren. Und klar verändert sich viel und klar muss man diesen Veränderungsprozess irgendwie managen und steuern. Und der ist manchmal auch, wie du sagst, ein bisschen zu viel und dann muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Aber man möchte ihn dann trotzdem weitergehen, weil er einfach das Leben verändert und uns wieder mit uns in Kontakt bringt. Und meine Überzeugung, das ist auch ein Grund für diesen Kongress, ist, wenn wir mit uns wieder in Kontakt sind, wenn wir echt wieder spüren, wenn wir wieder wahrnehmen, dann werden wir andere Entscheidungen treffen und dann wird die Welt irgendwie sich verändern. Und das ist wie so ein Prinzip, der, das habe ich auch gelernt von den indigenen Weisheiten der konzentrischen Kreise. Also wenn du diesen einen Stein ins Wasser wirfst, setzt sich das so mit der Zeit immer weiter fort. Also ich merke es bei mir, ich gehe anders mit meinen Kindern um, ich gehe anders mit meinen beruflichen Projekten um, ich gehe insgesamt anders mit Menschen um und das hat wieder eine Auswirkung auf andere und so entwickelt sich es weiter. Also ja, wenn man einmal diesen Stein ins Rollen bringt, ist er eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und auch deshalb gibt es genau diese Veranstaltung hier und deshalb bin ich dir auch so dankbar, dass du dabei bist. Und jetzt, das Ganze hat so ein, wie soll ich sagen, so ein Teil, den man managen muss, ne? Also wenn man diesen Prozess mal anstößt, muss man ja irgendwie auch damit umgehen. Und da bist du ja jetzt auch schon länger dabei, ne? Leitest Seminare, gibst Kurse, arbeitest auch 1:1 mit Menschen, soweit ich das deiner Webseite entnehmen kann. Beschreib doch auch mal diesen Prozess. Ne? Wie kommen die Menschen zu dir und wie nimmst du sie dann mit und führst sie durch diesen Prozess, dass das auch nochmal vielleicht so ein bisschen greifbar wird, wie so ein Veränderungsprozess dann auch abläuft, der einen vielleicht auf eine neue Schiene setzt.
Ja. Ein ganz wesentlicher Punkt ist immer wieder, dass ich merke, und da kann ich mich selber auch einschließen, dass es unglaublich kraftvoll ist, sich für Veränderungswege, Veränderungsprozesse, Begleitung zu suchen oder ein Umfeld zu suchen. Also ob das jetzt zum Beispiel 1:1 ist über eine längere Zeit, also ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen wirklich über eine längere Zeit auch, ob das jetzt im Coaching ist oder ob das auch in so Workshops oder sowas ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Wochenende kann, du hast es eben so nett gesagt, einen Stein ins Rollen bringen, was manchmal auch ganz viel mit sich bringt. Und aber, dass man einfach an einem Thema dranbleibt und in die Tiefe geht, das finde ich wesentlich. Und da ist es gut, ein entsprechendes Umfeld zu haben. Das heißt, dass man sich entweder eine gute Mentorin, einen guten Mentor oder wen auch immer sucht. Oder eben auch so eine Gruppendynamik. Ich arbeite ja auch gerne einfach mit Gruppen zusammen, weil eine Gruppe viel auch die einzelnen Prozesse von einzelnen Menschen mitträgt. So. Und es ist auch immer irgendwo wieder schön zu sehen, wie Menschen sich da gegenseitig auch supporten und unterstützen. Und ein Veränderungsprozess darf immer mitbringen, dass wir von Beginn an so ein inneres Commitment mit uns treffen. Und dass wir uns darüber bewusst sind, dass es A, ein Prozess ist. Ein Prozess geht immer so, ja. Also ein Prozess geht nie so, sondern das heißt, wir werden Phasen haben, wo wir ein Hoch haben, wo wir merken, wow, es geht vorwärts und ich merke irgendwie, da verändert sich was in meinem Leben und das war so der Weg, wo ich hin wollte. Und dann fliegen wir zwischendrin mal wieder auf die Nase und sich dann wirklich wie zu sagen, und es gehört ein Stück wie zu dem Weg dazu, dieses auf die Nase fliegen, für wen stehe ich denn jetzt eigentlich wieder auf? Ja, ich stehe für mich wieder auf. Ich stehe nicht für irgendjemand anderen auf, ich stehe nicht für keine Ahnung, für ein Seminar wieder auf, sondern ich stehe für mich wieder auf. Und das Hinfallen und wieder aufstehen macht einen letztlich auch stärker. Und wenn man da so dieses Commitment mit sich trifft, wir haben ja alle oft so dieses Ding, es muss geil sein, es muss immer gut sein. Und wenn es gut läuft, dann weiß ich, dass es richtig ist. Und ich würde behaupten, dass echte Veränderung im Leben es braucht, einzukalkulieren, dass es ein Prozess ist, wo wir auch mal einen Rückschritt machen oder auf die Nase fallen. Und dass wir das einfach mit dabei haben und nicht sagen, es muss sich immer super anfühlen. Und sobald es sich nicht mehr super anfühlt, mache ich es nicht mehr. Das ist ja oft der Punkt, wo viele Menschen auch gerne abbrechen. Also wenn es unbequem wird, ja. Wenn gewisse Sachen von einem sichtbar werden, wo man sagt, oh, das ist aber mit Scham besetzt oder das möchte ich nicht, dass andere das sehen, Das muss ja nicht in einer Hauruck-Aktion sein, aber es sind alles kleine Teilchen, die wieder zugehören. Und wenn man dann einen Weg, eine Zeit gegangen ist, also egal in welcher Konstellation, aber mal einen Weg, eine ganze Zeit gegangen ist und dann so ein bisschen zurückguckt, dann weiß man wirklich den Schatz da drin auch zu verstehen. Weil es gibt unglaublich viele Menschen, gerade so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene oder auch in der spirituellen Szene, die tausend Sachen anfangen und von allem so ein bisschen machen, aber sich dann irgendwie wundern, dass es nicht vorwärts geht oder dass es irgendwie auch eher verwirrend ist, dass alles viel ist und so weiter. Und dass viele Dinge auch gar nicht richtig gelebt und verstanden werden. Und ich glaube, dass man Dinge auch wirklich lebt, also genau wie Embodiment, das ist ja nichts, was man drauf obtuiert und irgendwie sagt, so, ich habe noch jetzt ein zusätzliches To-Do am Tag, sondern letztlich ist Verkörperung ja eine Haltung, ist ja eine Lebensphilosophie. Das ist sowas, was wir irgendwann, wenn wir das eine Zeit praktiziert haben, ist das was, was wir genauso selbstverständlich machen wie, keine Ahnung, uns morgens die Zähne zu putzen oder einen Kaffee zu trinken oder irgendwie sowas. Und daran können wir dann auch, wenn wir merken, dass uns zum Beispiel plötzlich was fehlt von dem, was wir jetzt eine Zeit lang praktiziert haben, dann merken wir einfach, ah wow, okay, es ist zu meinem geworden, es ist ein Teil jetzt meines Lebens, es gehört jetzt wie zu mir. Und das ist so ein bisschen so der Weg, dass man sich wirklich, also weil du gefragt hast, wie sieht so ein Weg aus? Meistens ist es ja so, dass ein Mensch an irgendeinem Punkt steht, wo er sagt, so kann ich nicht mehr weiterleben. Oder ich weiß, ich möchte gerne was in die Welt bringen, ich möchte gerne was ausdrücken, ich möchte ein eigenes ein Business aufbauen oder ich möchte meinem Partner endlich mal sagen, wie es mir eigentlich wirklich geht oder so. Also, dass wir an so einer Situation stehen, wo wir merken, das Alte geht nicht mehr und ich weiß aber nicht, wie ich in das Neue reingehen soll. Das sind ja oft die Momente, wo Menschen sagen, dass sie gerne ein Seminar besuchen oder sich auch ein Coaching oder Mentoring oder sowas buchen, um Begleitung zu haben an diesem, ich nenne das immer ganz gerne, wo Menschen so an so einer Schwelle stehen. Und dann braucht es, wenn man das gestartet hat, wirklich so ein Stück wie dieses Einverstandensein, dass es ein Prozess ist. Und wie gesagt, der Prozessweg kann Höhepunkte haben und er kann aber auch Punkte haben, wo es mal schräg läuft. Und zu lernen, wie es gut ist, gut mit sich zu sein, auch an den Punkten, wo es einem nicht gut geht. Bringt einem eigentlich noch viel mehr Tiefe, noch viel mehr auf seinem eigenen Weg, wie in den Hochphasen. In den Hochphasen ist ja alles easy. So. Aber die Frage ist ja immer, wie gehen wir mit uns selber um und auch mit unserer Umwelt, wenn es uns gerade nicht gut geht? Und das ist ja die Challenge, um die es geht. So,
Ja,
ich hoffe, ich
genau.
konnte das ein bisschen umreißen, deine
Ja.
Frage.
Ich würde noch einen Punkt dazu bauen, so aus der eigenen Erfahrung. Es ist ganz häufig auch gar nicht das, was wir für das Problem halten, warum wir dann vielleicht den Schritt machen in ein Coaching oder ein Seminar oder, ist vielleicht gar nicht immer das Problem oder sehr häufig glaube ich nicht. Oder du kommst dann nochmal, ich weiß nicht, 5 Schichten tiefer, wo man eben nochmal was entdeckt, was hinter dem Problem steht. Also so ging es mir. Und ich würde dir vollkommen recht geben, es ist einfach ein Prozess, in dem man eben auch wieder immer so Integrationsphasen braucht, wo man sich wieder irgendwie wieder einschwingt auf dieses Neugelernte oder auf das sich Verändernde. Und dann kann man wieder weitergehen, den nächsten Schritt machen. Also deshalb, ja, finde ich sehr cool, wenn man das über einen längeren Zeitraum eben dann auch bearbeitet oder sich den Raum gibt. Da geht es auch wieder um Raum, diese Veränderung zu durchlaufen. Und auch, wie du sagst, na, auch ein Business baut sich ja nicht über Nacht auf, sondern es ist auch ein Prozess oder eine Partnerschaft, die sich verändert, ist eben auch wieder ein Prozess oder ein gesundheitliches Thema, was Heilung braucht, dauert eben meistens auch so seine Zeit. Genau.
Ja, das ist aber das, was du gerade gesagt hast, dass ja oft das, was wir an der Oberfläche als Problem erkennen, noch gar nicht das ist, wo es eigentlich wirklich drum geht, ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und es ist auch ein Stück wie gut, auch wenn viele an dem Punkt dann oft überrascht sind, was denn eigentlich zutage kommt, ja, was unter all diesen Schichten drunter liegt. Aber auch das so ein bisschen mal zumindest mal gehört zu haben und einzukalkulieren, dass da eben auch noch was ganz anderes auftauchen kann. Also das hat ja ganz viel auch wirklich mit der Offenheit zu tun, hinschauen zu wollen, da sein zu wollen mit dem, was sich gerade zeigt. So. Und dann kommen einfach oftmals Dinge zutage, mit denen man nicht gerechnet hat. Also sowohl negative als auch positive.
Genau, also mindestens so viele positive wie
Ja,
negative, würde ich sagen.
total. Ja, keine Frage.
Ja, liebe Lilian, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, aber ich glaube, für heute haben wir so einen ganz guten Bogen gespannt. Wir verlinken natürlich alle deine Kontakte und alle Angebote, die es so bei dir zu holen gibt, hier mit diesem Vortrag und in diesem Kongress. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, weil ich habe es selber durchlebt und es war super. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die Präsenz und für diese super wertvollen Einblicke in deine Arbeit.
Danke dir, Uli.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenke mir ein tolles Feedback und abonniere diesen Kanal. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz lebendige Zeit.